Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge des Storage-Konsortiums. Mein Name ist Norbert Deutschle und die Gesprächspartner dieser zweiten Podcast-Episode zur Objektdatenspeicherung auf Basis Scality, Atesca, HP Enterprise sind wie schon bei der ersten Folge Dirk Kahnemann, HPE Principal Solution Architect und Christian Hansmann, Solution Sales Architect bei der Firma Cancom. Herzlich willkommen, meine Herren.
Hallo. Guten Morgen.
Bevor wir starten, möchte ich aber doch ganz gerne, dass Sie sich und Ihr Unternehmen für unsere Hörer und Hörerinnen noch mal kurz vorstellen. Bitte, vielleicht fangen wir mit Herrn Hahnemann an.
Sehr schön, vielen Dank. Ja, auch danke, dass das in eine zweite Runde gemündet hat zum erweiterten Thema bezüglich Objektstorage und Speicherung von unstrukturierten Daten oder Daten im Allgemeinen. Mein Name ist Dirk Hahnemann. Ich bin, wie schon erwähnt, Principal Solution Architect bei der HPE. HPE sollte jetzt nicht wirklich unbekannt sein als Global Player, als Vendor von Storage- und Serversystemen, aber auch Dienstleistungen und alles, was mit der IT-Infrastruktur zu tun hat. Und mein Schwerpunkt in letzter Zeit liegt prinzipiell auf Lösungsdesign mit Software-Defined Storage, also weiter weg vom klassischen Block-Storage, aber immer in Kombination, um Gesamtlösungen dem Kunden anbieten zu können, um seine Probleme zu lösen.
Herr Hansmann.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Auch nochmal vielen Dank. Christian Hansmann, Solution Sales Architekt für den Data Center Bereich bei der Cancom. Wir machen diese Beratungen für IT-Lösungen schon einige Jahre und auch abgelöst sozusagen von dem reinen Erbringungsdienst, also vom Consulting, damit wir einen globaleren Überblick haben. Ähnlich wie bei Dirk Hahnemann auch, beschäftigen wir uns dann eben eher von diesem Helikopterblick auf die Lösungen. Und auch wenn ich aus dem klassischen Data Center komme, also aus dem Core-Bereich, hat das ja heutzutage immer wieder Einfluss eben auf das Thema Cloud im Allgemeinen und eben auf unstrukturierte Daten, die immer größer und immer mehr werden. Und deshalb freue ich mich, dass ich hier heute auch dabei sein darf.
Sehr gerne. Es gibt da diesen schönen Spruch, wir müssen reden. Ja, über was reden wir heute? Bevor wir das tun, wollen wir nochmal ganz kurz zurückblicken, was wir denn im ersten Podcast besprochen haben. Und da sind wir ja schwerpunktmäßig auf die Verwaltung sogenannter kalter bzw. inaktiver Daten mit Object Storage eingegangen. Auch haben wir darüber gesprochen, dass natürlich unternehmensrelevante Daten von Core to Edge immer mehr werden, sodass wir jetzt in diesem zweiten Podcast etwas weggehen wollen von den rein kalten Daten und das Themenfeld Warm Data beleuchten werden. Und das vor allem im Zusammenhang mit sicherer und kosteneffizienter NAS, Network Attached Storage Migration und cloud-nativer Objektdatenspeicherung. Was versteht man eigentlich unter Warm Data?
Ich fange mal an und übergebe dann wieder an den technischeren Part an den Dirk. Ja, Warm Data würde ich bezeichnen eben als Gebrauchsdaten, die also regelmäßig benutzt werden oder relativ vor kurzer Zeit erst erzeugt wurden und Einfluss auf das aktuelle Business haben. Und dann halt regelmäßig oder in regelmäßigen Abständen dann halt genutzt werden. Wohingegen die Cold Data, über die wir uns unterhalten haben, eher unregelmäßig oder selten abgefragt werden.
Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Und ich möchte so, um eine gewisse Visualisierung herzustellen, beziehungsweise eine Griffigkeit zu erreichen. Es gab mal Begrifflichkeiten, wenn wir über Cold Data gesprochen haben, war das immer so, es wird nicht wieder benutzt. Das ist ausgelagert, das liegt irgendwo. Ja, wir hatten jetzt letztens gesehen über das Object Storage, diese Cold Data sind schon noch in Benutzung. Und da möchte ich gerne nochmal dran erinnern, für die, die es vielleicht kennen, es gibt immer noch die Begrifflichkeiten Warm, es gab aber auch Warn und War. Das kommt dem vielleicht schon näher. Also warme Daten doch eher in diesem Warm, Write Once, Read Many. Die Sachen werden abgelegt, die werden auch öfter nochmal wieder geöffnet. Vielleicht werden sie doch nochmal bearbeitet, also nicht mehr Write Once. Das ist so Warm. Und alles, was eher kälter ist, ist dieses Write Once, Read Rarely. Also ganz selten. Das sind alles so Daten, die älter 60 Tage sind, 90 Tage, 100 Tage. Und dann gibt's noch einen schönen Begriff. Warm, Write Once, Read Never. Das ist also wirklich ganz kalt. Das ist Zeugs archiviert auf Tape. Das liegt irgendwo in einem Keller, in einem Tresor. Und vielleicht will man es auch gar nicht mehr lesen. und hofft, man es nie wieder lesen zu müssen, weil da vielleicht auch wieder dann Sachen hochkommen, die sind vielleicht unschön, vielleicht sind sie auch nicht wiederherstellbar oder überhaupt nicht zugreifbar, weil wir wissen alle, Data Aging und Silent Data Loss, Sachen, die einfach verschwinden, weil das nicht mehr zugegriffen wird und geprüft wird, das fällt eher alles so in die Kategorie. Und wenn wir über Warm Data reden, wie eben schon gesagt, sind das Daten, die werden erzeugt, wie Christian auch erwähnt hat, sind auch regelmäßig im Zugriff. Aber die sind jetzt nicht so hot, dass da jetzt irgendwie Data Analysis oder sowas drauf laufen. Also wir sind eher bei File Services, NAS Systemen und dann auch in dem Bereich 60 bis 90 Tage. Alles andere ist schon eher cold und sollte auf ein Long-Term Depository wie ein Object Storage einer ehemals im ersten Podcast besprochenen Skeleti, Atesca oder Skeleti Ring.
Also da kann man dann auch schon die Brücke ein bisschen schlagen zu Migrationen in die Cloud.
Ja, das ist, ich gehe nochmal zurück vom Gedanken her. Ja, dieses Thema Cloud ist ja gerade in Deutschland gerne mal so ein bisschen nicht immer positiv besetzt, vor allen Dingen, weil man das ja dann immer das Cloud-Thema mit Public Cloud so verbindet. Es geht ja einfach darum, dass man die Businessprozesse ändert. So, und dass auch die Daten, die man hat, dass die sich ja auch verändern. In ihrer Bedeutung fürs Unternehmen. Dirk hat es ja gerade gesagt, dann sind vielleicht schon Cold Data, aber man will vielleicht doch nochmal Analysen darauf machen. Da gibt es ja dann, sagen wir mal, Forschungsunternehmen, da gibt es insofern keine Cold Data, weil man weiß gar nicht, was man mit den Daten noch alles machen kann. So, und bei dem File und bei dem NAS-Service, den wir jetzt angesprochen haben, da geht es ja darum, wo liegt der denn? Und der liegt ja typischerweise immer noch in Silostrukturen, typischerweise auf einem klassischen Filer. So, und wo liegt das? Meistens im Rechenzentrum oder komplett in der Cloud? Und wenn es komplett in der Cloud liegt, dann ist es in Deutschland ja immer mit dem Dünkel, habe ich noch die Hoheit über meine Daten.
Genau so ist es. Und da müssen Lösungen gefunden werden, die idealerweise kosteneffizient sind, die Brücken schlagen können zwischen On-Prem und der Public Cloud. Wir würden dann mal behaupten, das ist die Lösung, die ideale Lösung wäre die Private Cloud in dem Sinn, was auch File Services angeht, mit der Flexibilität, trotz allem später oder sofort in eine Public Cloud alles zu schieben, in die günstigen Object Storages. Aber diese Warm Data, also das, womit die User üblicherweise täglich zu tun haben, doch On-Prem zu haben, also ein Cloud-Feeling On-Prem mit der Performance eines lokalen LANs, aber auch wirklich nur für die Daten, die 60, 90 Tage, die warm sind. Nicht hot, was von einem HPC oder sowas kommt, wo Data Analysis gefahren wird, wo irgendwelche Berechnungen gemacht wird für Genome. Nee, das, wo normale User jeden Tag mit zu tun haben. Und da ist dann die Herausforderung, auch eine Lösung zu finden, die halt beides kann. Sowohl On-Prem-Performance für nur die Daten, die benötigt werden, aber auch die Vorhaltung der Daten, die jetzt nicht mehr warm sind, aber immer noch da sein müssen, kostengünstig, und dann reden wir dann auch über Datensouveränität. Wo liegen sie? Idealerweise habe ich die, wie Christian das gesagt hat, die richtige Datenhoheit, aber auch Themen wie Backup. Und Christian, du hast das richtig erwähnt. Ich kann natürlich alles in die Cloud schieben, ob das jetzt ein OneDrive ist oder ob das jetzt ein Google Files ist oder wie auch immer die ganzen Dinge heißen. Fakt ist aber, ich verliere die Datenhoheit. Wie sieht's mit Sicherheit aus? Und mit welcher Geschwindigkeit kann ich denn darauf zugreifen? Und da wird's dann echt spannend. Und dann sind wir wieder beim Thema Edge to Core to Cloud. Und das ist auch das Thema, was jetzt warme Daten sind und auch Migrationen angeht. Muss ich denn alles auf einem richtig schnellen Storage haben? Oder was mache ich bei einer Migration? Behalte ich nur, und das ist das, was wir aus der Erfahrung wissen, warme Daten, gerade im NAS-Bereich, das sind 5-7, maximal 10% aller Daten, die überhaupt ein User regelmäßig im Zugriff hat. Das wissen wir alle selber. Ich erzeuge heute ein PowerPoint, damit arbeite ich 3, 4, 5 Tage, dann geht das in irgendeine Runde an irgendeinen Verteiler. Dann arbeitet vielleicht der Kollege damit, dann wird das präsentiert oder ein Excel-Sheet und dann nach 30 Tagen ist es wieder vergessen, dann kommt das nächste. So, das ist warm. Und der Rest, ja, den muss ich aufbewahren. Den kann ich aber wirklich auf Cold Storage schieben, in dem Sinn, dass ich sage, dieses Objekt wiederzuholen, die Latenz, ob das jetzt 1 Sekunde oder 2 Sekunden länger dauert, ist in dem Moment eher irrelevant. Das ist nicht wirklich von so großer Bedeutung, hat aber einen massiven Impact auf: Was muss ich sichern? Jetzt auch mal Backup gesehen. Auch Ransomware, Data Security. Wie viele Daten können denn verschlüsselt werden, die überhaupt warm sind? Wenn ich ein Object Storage habe, das habe ich ja im letzten Podcast schon erwähnt, wie das mit Data Immutability aussieht. Die sind ja gar keine Files mehr. Das sind Objekte. Das sind Bucket Items. Die werden nicht verschlüsselt. Heißt, in dem Moment, wo das mir alles um die Ohren fliegt, habe ich auch weniger Daten wiederherzustellen. Das sind alles so Aspekte, die sehr cloudnah sind, mit dem Vorteil, Ich habe aber das eigene Management darüber. In der Cloud ist es üblicherweise so, da werden Services wieder zur Verfügung gestellt. Wenn die Daten weg sind, sind die Daten weg. Wer da kein Backup geordert hat, hat halt Pech gehabt.
Wer kein Backup geordert hat, hat Pech gehabt. Herr Hansmann, Sie wollten dazu, glaube ich, noch was sagen.
Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen, nur noch mal, um das noch mal ganz klar zu machen. Wenn wir über Files reden, also wirklich die jeder User, so wie du das gesagt hast, dir produziert jeden Tag und dann auch noch vielleicht die Leute, zu denen ich auch gehöre, zu diesen Jägern und Sammlern, dann liegen in dem eigenen Filesystem, ob jetzt bei O365 oder eben lokal auf dem Notebook oder auf dem Desktop, wirklich weit über 90% der Daten werden im Grunde genommen nie wieder angeschaut, höchstens mal durchsucht und per Accident einmal im Jahr vielleicht nochmal drauf zugegriffen, weil immer irgendwie alles neuer ist und dann da auch schon mal wieder drin ist. Das heißt also, dass wir ja sozusagen als Unternehmen, aus unternehmerischer Sicht, müssen wir die Daten zur Verfügung stellen und auch die sichere Ablage gewähren. Und wo liegen die Daten? Typischerweise heute immer noch auf Block Storage, auf letztendlich teurem Speicher, On-Prem, mit kurzer Latenz, wo aber, wie gesagt, über 90% der Daten im Grunde genommen nie gebraucht werden, also teuren Speicherplatz verbrauchen. So, und jetzt dürfen wir das Produkt ja auch mal bei Namen nennen, mit Cetera, was HP zu ihrem Complete-Programm ergänzt hat. Das ermöglicht eben spezialisiert darauf, das besser zu behandeln, so wie Dirk sagte, mit einem auf Object-Speicher abzulegen, aber mit trotzdem schnellem Zugriff. Ist das doch so richtig? So kann man das doch nochmal die Überleitung finden.
Richtig. Und wenn wir uns das genau mal angucken, wir haben alle durch die Pandemie mitgekriegt, wie sich auch Arbeitswelten neu organisiert haben. Sprich, viele User, die im Homeoffice arbeiten. Es gibt schöne Beispiele aus der Medienlandschaft, wo Werbeagenturen auf MacBooks arbeiten, brauchen lokalen Cache, brauchen die Daten lokal. Das sind 4K aufgelöste Images, 8K aufgelöste Videos, was auch immer. Und wenn ich jetzt denke, die sitzen alle im Homeoffice und müssen sich aus dem Office 365 die Daten immer schön übers WAN ziehen und nicht jeder hat die beste Performance, da macht es Sinn, Produkte zu haben, die genau dieser Collaboration und dieser neuen Arbeitswelt gerecht werden. Du hast das Produkt schon erwähnt, aber es können auch andere sein. Wir präferieren es halt. Das Thema Far Edge, jetzt auch wieder neuer Begriff, aber Far Edge, Edge, Core, Cloud, um das einfach zu ermöglichen in einem Global Namespace, dass jeder die Sachen sieht, dass nur die Sachen repliziert werden auf das lokale Gerät, um diesen, wie eben schon angedeuteten, schnellen Zugriff zu haben, also eine LAN-Geschwindigkeit im WAN, in der Außenstelle, auch nur wenige Daten, die warm sind, replizieren zu müssen, weg von dem großen Block-Storage, mehr hin zu maximal 10% auf den SSDs, die auf einem Block Storage als VM dann zur Verfügung gestellt werden, weil im Endeffekt geht es darum, dass man auch mobil extrem flexibel ist und diese Services, das nenne ich dann deshalb nicht unbedingt Services, also wir sagen jetzt einfach mal oder ich definiere den Begriff für uns HPE File Services, ein modularer Aufbau von den Services, die man aus einer Cloud kennt, für die On-Prem, für das Homeoffice sicherzustellen mit der eigenen Data Sovereignty, um einfach sagen zu können, alte Daten, kalte Daten auf einem günstigen, etwas langsameren Storage, etwas langsamer Latenzzeiten und die schnellen Daten sehr kompakt mit wenig teurem Storage-Einsatz, 5-7%, die ich einfach nur dahinlegen muss. Das ist wirklich warm, schnell, sehr kurze Latenzzeiten auf dem Block, um dann auch diese Daten rausgeben zu können zu dem Enduser in seinem Homeoffice, um da replizieren zu können, um lokal arbeiten zu können und dann aber auch, jetzt mal weitergedacht auch noch, das ist ja das, was auch eine Cloud ausmacht. Wenn mir mein Notebook wegfliegt oder wenn mir diese Cache-Filer wegfliegen, wie stelle ich das wieder her? Ja, ich setze das Ding einfach neu auf. Das kennt man vielleicht auch aus der Praxis. Ich mache mir einfach ein Image drauf auf meinen Rechner, gehe ins Internet und habe Zugriff auf meine Files. So ähnlich läuft das auch. Diese Filer oder diese Cachings werden einfach über das Object Storage, über die Zentrale wieder zurück auf das Gerät gebracht. Und bis die nicht da sind, arbeite ich halt remote, direkt mit einem Zugriff auf dieses Object Storage beziehungsweise auf das Gateway, was dazwischen liegt und bin sofort wieder einsatzbereit. Nur unter dem Aspekt, es ist alles in meiner Souveränität, es ist alles in meinem RZ, wenn ich das möchte und ich habe die komplette Hoheit darüber.
wie ich in meiner Einleitung schon erwähnt habe, seit Jahren nun schon mit immer weiter steigenden Datenmengen im Semi- und im unstrukturierten Bereich zu tun, dann gibt es da sicherlich auch Möglichkeiten über entsprechendes Caching sowie die Deduplizierung und Komprimierung auch dafür zu sorgen, dass gerade im Kontext von der Cloud die Senkung der Egressgebühren und des Objektspeichervolumens reduziert wird. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
Da steige ich mal direkt ein. Ja, das ist nämlich genau so. Diese üblicherweise auch eben genanntes bestes Beispiel, was wir gerne anbringen, gerade für diese Multi-Collaboration, Multi-Site, Multi-User, Remote Offices, you name it, Edge, Far Edge. Das ist alles integriert mit hoher Security. Das ist kombiniert mit Deduplizierung, mit Compression. Da werden keine Daten doppelt übers Netz geschickt und hinten dran im Data Center, beziehungsweise abhängig davon, wo ich dann vielleicht auch mein Object Storage habe, die zentrale Einheit dedupliziert und komprimiert und schickt dann diese Objekte auf den Object Storage schon in dem Format, dass es platzsparend ist. Und das ist im gesamtheitlichen Aspekt natürlich ein großer Benefit. Ich habe die Performance, die ich brauche, lokal, obwohl ich eigentlich im WAN bin. Ich habe die Kostenersparnis durch Deduplizierung und Compression. Ich habe die Security, ich habe Ransomware Protection. Ich habe die hybriden Möglichkeiten und die absolut flexiblen Möglichkeiten, Daten im eigenen NetZ zu haben, die Cold Data in der Public Cloud zu haben, wo wirklich nur Cold Data liegt, wo auch keiner drauf zugreifen kann, um einen File zu lesen. Denn die Daten sind verschlüsselt als Objekt und ein reines S3-Objekt kann kein Mensch lesen. Das heißt, da ist es dann auch nicht so schlimm, anders als bei nativen File-Services, die vielleicht in der Cloud liegen, da trage ich wirklich Excel-Files rein. So, und wenn dann einer Zugriff auf das Zeug kriegt, liest er halt einen Excel-File.
Ja, und man kann vielleicht auch noch ergänzen, du hast es zwar so mitgenannt, aber es ist ja durchaus auch durch dieses Deko-Verfahren, also Dedup und Compression und eben dadurch, dass es ja Caching ist, sparen wir uns ja auch Netzwerktraffic auf dem Weg, um es nochmal ganz klar einfach auch zu sagen. Und was ja auch noch dazu kommt, die Frage kam ja auch schon auf bezüglich Migration von NAS-Filern. Das ist natürlich verbunden auch mit einer ganz normalen AD-Integration. Das heißt, die ganzen User-Rechte und die Permissions, die ich auf Files oder auf File-Strukturen halt schon habe, die nehme ich einfach mit. Und das heißt dann ja auch wieder, wenn jemand halt so sagt, er braucht auf seinem Notebook halt bestimmte Daten oder seine Daten oder einen bestimmten Satz von Daten, die er mit seinen Kollegen shared, dann hat er die auch nur in Berechtigung und dann liegen auch im Zweifel nur die in seinem lokalen Cache. Die veränderten Daten müssen dann auch erneut oder die veränderten Daten eben übertragen werden und nicht mehr das Ganze.
Richtig, genau so ist es. Und wenn wir über Migration reden, ist es auch so, und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, welches Produkt man auch immer nimmt. Es gibt Produkte, auch das eben angesprochene, nochmal zur Wiederholung, die Cetera haben Migrationstools, das ist kein Robocopy, das ist kein Share-Copy oder wie auch immer man das aus irgendwelchen Freewaren kennt, sondern das sind eingebaute Migrationstools, die im Hintergrund prüfen, kopieren, selbstständig reporten, und das einfach laufen lassen, bis dann irgendwann mal der Takeover stattfinden kann oder Switch oder wie auch immer man das nennen mag. Und dann kann man transparent von alt auf neu umschalten. Die Daten sind schon repliziert und das hat so gut wie keinen Impact auf die User.
Ja, und da wollte ich vielleicht nochmal, da wollte ich die Brücke schlagen zu dem, was ich eingangs eben sagte, dass viele Kunden ja doch noch, auch wenn man nur über Cloud spricht, über Digitalisierung, dass viele Kunden ja noch aus der klassischen IT heraus notgedrungen arbeiten müssen. Das heißt, sie haben noch viel im Core stehen, sie haben noch viele Strukturen wie eben klassische Pfeiler oder eben klassische Legacy-Applikationen, die noch nicht mal cloudfähig sind und so weiter. Ja, Die fühlen sich damit aber dann auch viel heimischer. Dass sie ja bestehende Strukturen, die sie ja einmal geschaffen haben, die man jetzt nicht neu denken muss, einfach dann eben migrieren kann in dem Fall auf ein komplett modernes Object Storage, wo sich ja eigentlich nicht jeder mit auskennt, wenn man mal ehrlich ist, ist aber auch egal. Das übernimmt ja das System für einen.
Der Anwender, der muss sich ja gar nicht dafür interessieren, welche Technologie da hinten dann irgendwo in der Cloud oder sonst wo ist. Also weil Sie jetzt gerade das Thema Objektspeicher angesprochen haben.
Genau das.
Also indem Sie einen alten Dateiserver durch einen kostengünstigen Objektspeicher ersetzen, ändern Sie nichts.
Genau. Richtig. Und was ich auch interessant finde, und da muss man eben auch sagen, das hat HP eben schon recht früh erkannt und gedacht. Und da habe ich es auch noch gar nicht begriffen, um es mal ehrlich zu sagen. Also 2017, 2018 fing die damit ja schon locker flockig mal eben an. Und dann alle sagten, ja, auch jetzt wird der Bauchladen noch voller. Aber genau das, was sich daraus entwickelt hat, ist eben, dass ich auf Standardarchitekturen, auf Commodity-Systemen moderne Systeme etablieren kann und damit auch übernehmen kann.
Vielleicht noch ein Best-of-Class-Services, so wie halt in der Cloud. In der Cloud wähle ich ja jetzt auch keinen Hersteller aus, ich wähle einen Service aus. Deshalb File-Services, Object-Services, wie auch immer die Dinge heißen. Das ist das HPE-Complete-Programm. Wir haben uns halt Best-of-Brand, Best-of-Class Produkte da reingenommen, die genau diese Services erfüllen und deshalb auch modular aufbaubar sind. Ein Block Storage, der kommt von einer HPE, ein Object Storage, der kommt von einer Scality, ob das einer Tesco oder ein Ring ist. Ich habe einen File Service, den ich als Virtualisierungsebene auf dem referenzierbaren Proven Block laufen lasse mit einer Cetera, die ich zentral deploye, in Home Offices deploye, in Branches deploye, in die Cloud deploye, es spielt alles keine Rolle. Und so verbinde ich genau diese Technologien mit Best of Class, so wie das eine Public Cloud auch macht, nur ich habe die komplette Hoheit drüber und es gehört mir. Ich kann das schieben, wie ich möchte und ich habe keine Abhängigkeiten in dem Sinn.
Jetzt haben wir noch gar nicht über so Themen wie Georedundanzen gesprochen. Ich meine, das Thema Backup Recovery ist, das haben wir jetzt auch nicht so richtig angesprochen, aber es ist natürlich auch ein sehr breites Feld jetzt. Sie können wahrscheinlich auch über Multicloud-Datenreplikation die Geschäftskontinuität hier sicherstellen. Vielleicht da noch ein paar Stichworte dazu.
Vielleicht, Christian, du, was so von Kunden Erwartungshaltungen sind?
Ja, also die Erwartungshaltung ist ja erstmal Cloud Readiness oder Cloud Awareness zu schaffen überhaupt in den Business-Prozessen. Ich glaube, da hängen die meisten noch genau drin, außer vielleicht die ganz Großen, die vielleicht sogar schon wieder zurückrudern, weil alles in der Cloud war dann doch nicht die beste Idee. Der Gedanke ist einfach, was mache ich wie in dem Umfeld und womit kann ich es überhaupt machen? Vielleicht gehst du jetzt vielleicht nochmal auf ein, zwei Produkte ein, ich habe dann noch einen Gedanken, den ich aber noch im Hintergrund halten möchte.
Und um dem gerecht zu werden, ich hatte es vielleicht in dem Nebensatz schon mal erwähnt, so wie die Architektur von modernen File-Services aussieht, sind die, ich möchte jetzt mal mit einem Begriff aus der Containerwelt beschreiben, stateless. Heißt, da ist ein Caching-Device, nimm es als Container und es gibt diese Services sogar, also auch von einer Cetera jetzt als Container, das ist also nochmal eine Spur flexibler, serverless, Microservices. Ich deploye einfach ein Image und repliziere die Daten da rein. Wenn mir das alles um die Ohren fliegt, dann deploye ich es neu und hole mir die Daten aus dem Object Storage. Und dann sind sie wieder da. Das heißt, ich muss kein Restore machen im klassischen Sinne. Ich deploye einfach einen Service neu, eine Maschine neu und ziehe mir die Daten aus meinem Repository. Was idealerweise, wenn ich mir das Object Storage angucke, ganz hinten georedundant aufgebaut ist, entweder über multiple RZs oder sogar wirklich Kontinente, so wie das ein YouTube macht. Und in meinem RZ, wenn ich denn diesen Block Storage für die großen Cachings haben möchte, habe ich dann auch noch ein bisschen Block da stehen, wo die größeren Daten. Aber das ist genau das gleiche Prinzip von ganz klein, vom Notebook raus oder wegen mir sogar von einer Maschine, die Files erzeugt, NFS, CIFS oder wegen mir auch Mac-Dateien auf einen Desktop, auf einen Mini-Server, wie zum Beispiel einen HPE-Microserver, wo das Caching läuft, wo dann 5 User dranhängen, bis zu was Größerem, bis ins RZ, bis in die Cloud. Und das alles geschützt über Snapshots, über fünfminütige Snapshots, ein Rollback vom User, der seine Daten wiederherstellen kann, wenn er denkt, die wurden verschlüsselt, bis ganze Maschinen wiederherstellen, bis ganze RZs wiederherstellen und das über Clouds hinweg, auch wenn ich das möchte. Aber idealerweise möchte ich das eigentlich, ne, je mehr Daten in die Cloud gehen und ich entscheide mich doch mal dagegen, das wieder zurückzuholen, ist zwar transparent, aber hat doch einen gewissen Aufwand.
Wir hatten ja auch das Thema auch beim letzten Mal schon, dieses HCI-Thema, also dass man moderne Server-Storage-Infrastrukturen halt sich halt hinstellt. Und auch da bietet HP insofern eine Lösung, als dass gerade für Simplivity oder für Storage DHCI, ich sage jetzt bewusst Storage, weil Nimble oder Alletra kommt jetzt dazu, bietet HP sogar eine 4-Terabyte-Lösung an for free, um das Produkt einfach mal zu testen. Und wenn man dann die Testzeitraum überwunden hat sozusagen und das erfolgreich eingesetzt hat, bleibt man entweder dabei oder kauft dann entsprechend Lizenzen dann dazu, wenn man das ausweiten möchte, das Thema.
Und um es nochmal zu schärfen, wir hatten ja eben Deko, ganz kurzes Wort nochmal dazu. 4 Terabyte mögen sich für einige vielleicht nicht viel anhören, aber diese 4 Terabyte ist nur der Cache für die von mir schon angesprochenen 5-7% Warm-Data aus der Gesamtmenge. Rechne ich einfach mal mit 10%, wären es eigentlich native 40 Terabyte, die ich da klassischerweise ablegen würde. Brauche aber nur die 4, weil ich ja eigentlich nur 10% Warm-Data habe. Heißt, ein 40 Terabyte Pfeiler, den findet man jetzt auch nicht an jeder Außenstelle.
Ja, das klingt ja schon fast nach einem Schlusswort. Wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind jetzt auch schon leicht über die Zeit. Von daher ist es ein guter Punkt jetzt auch zu sagen, so, jetzt beschließen wir diesen Podcast. Ich hoffe, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist uns einigermaßen gelungen, in dieser zweiten Episode das Themenfeld Warm Data im Zusammenhang mit sicherer und kosteneffizienter NAS-Migration und cloud-nativer Objektdatenspeicherung für Sie zu behandeln. Ich nehme mit, dass die Bereitstellung einer sicheren Plattform für unternehmensweite Dateidienste, um NAS-Migrationen in die Cloud zu vereinfachen, immer wichtiger wird. Und mit Cetera als ein Produktbeispiel, das wir jetzt hier näher betrachtet haben, können wir traditionelle Speicher- und Sicherungssysteme mit herkömmlichen filebasierten Anwendungen und Workloads durch ein Cloud-Dateisystem ergänzen oder vielleicht sogar ersetzen, das wiederum auf softwaredefinierten Dateiservices basiert und ohne Einschränkung mit diesem funktioniert. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern, Herr Hansmann, Herr Hannemann.
Ich habe sehr gerne.
Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bei Ihnen nochmal vielen Dank für die Geduld. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und Sie ziehen einige wertvolle Informationen draus. Weitere Informationen wie immer auf unserer Webseite unter www.storagekonsortium.de.
Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.